Ja, es freut mich ja, dass Sie sich entschieden haben, hier heute Morgen herzukommen, und ich hoffe dann auch noch, den weiteren Verlauf des Tages hier zu bleiben, dass wir eine gute und gesegnete und angeregte Gemeinschaft hier haben. Um es gleich vorwegzunehmen, die Frage, ist Gott grün? Ja, die muss ja eigentlich ganz eindeutig mit Ja beantwortet werden. Das ist uns ja hoffentlich klar. Denn hier geht es ja nicht um ein Parteiprogramm. Also wenn wir sagen würden, ist Gott Mitglied der Partei der Grünen? Ja, da müssen wir sagen, nein, Gott ist hier da über allen Fraktionen und über allen Regierungen, das natürlich nicht. Aber ist er grün? In dem Sinne, hat Gott mit Natur zu tun? Hat Gott mit Ökologie zu tun? Ja, da müssen wir natürlich ganz eindeutig sagen, ja, selbstverständlich. Also grün kommt ja sowohl bei den Parteien als auch bei unserer Frage daher, dass in der Natur, in der wir uns umschauen, und darauf freuen wir uns ja bald wieder, wenn dann die Bäume anfangen zu sprossen, dass eben die Blätter und alles andere grün ist, also überwiegend zumindest. Wobei auch da würden jetzt Physiker gleich einwenden und sagen, naja, so genau kann man das nicht sagen, weil eigentlich sind die Blätter gar nicht grün. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, ja, was sagt der denn jetzt für einen Unsinn? Naja, physikalisch ist das insofern richtig, denn die Blätter werden ja bestrahlt mit Sonnenlicht und allein das grüne Sonnenlicht wird reflektiert von den Blättern, sodass wir sehen können. Sonst wären sie weiß, wenn alles reflektiert wäre. Also das heißt, alles andere schluckt das Blatt und wandelt das dann ja um in Photosynthese, also das heißt in Zucker und so weiter, Stärke, und verarbeitet es für die Pflanzen und stellt dann ja auch den Sauerstoff her, den wir alle atmen. Also rein physikalisch ist das dann nicht grün, sondern das grüne Licht ist allein das, was aus dem Sonnenspektrum reflektiert wird. Sie können das ja auch gerne testen. Nehmen Sie eine grüne Pflanze mit in Ihren Keller, stellen alles Licht ab, machen alle Türen zu und schauen mal, wie sieht die Pflanze jetzt aus. Und dann werden Sie merken, ja, da sehe ich gar nichts mehr. Ja, eben, das Grüne kommt ja nur aus dem Sonnenlicht. Aber das einmal so dahingestellt. Zuerst einmal eine kurze Einleitung, was meine Person betrifft, damit Sie wissen, mit wem Sie hier heute zu tun haben und aus welcher Position oder Qualifikation ich denn hier zu Ihnen spreche. Also mein Name ist Michael Kotsch. Hauptberuflich bin ich Lehrer oder Dozent, je nachdem, wie Sie es nennen wollen, an der Bibelschule Brake, und das auch schon seit einigen Jahren, also genauer gesagt seit 27 Jahren. Daneben bin ich dann auch in einigen anderen Ausbildungsstätten tätig, wo ich dann in verschiedenen Fächern unterrichte. Ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder, und ich habe mich eigentlich für solche ökologischen Themen schon von Jugend auf interessiert. Wenn einige ein ähnliches Alter haben wie bei mir, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass nämlich die ökologischen Diskussionen in Europa so richtig in Gang gekommen sind in den 70er Jahren. So 70er, 80er Jahre, da fing das an in einer großen Breitenwirkung. Das war ja auch die Zeit, wo dann die Partei der Grünen sehr in den Vordergrund getreten ist. Damals noch sich darüber, wenn Sie sich erinnern, nicht der Joschka Fischer da mit Turnschuhen in den Bundestag oder so, also erstmal im Landtag, das sollte provozieren und herausfordern und wir sind jung und wir verändern alles und so. Sieht heute auch ein bisschen anders aus, aber damals war das so. Damals übrigens waren, wie ich aus eigener Quelle weiß, auch viele Christen beteiligt an der Gründung der Partei der Grünen. In Hessen war das ja ursprünglich. Unter anderem war einer meiner Onkel, der war Tierpfleger in Frankfurter Zoo und war Christ, dort auch in der Gemeinde engagiert, und der war dort Mitbegründer. Allerdings nach wenigen Jahren haben sich auch viele Christen daraus zurückgezogen, weil sie dann mehr und mehr wahrnehmen mussten, dass es hier nicht in erster Linie um Schöpfung und Natur geht, sondern dass ein ganzes Gesellschaftsprogramm dahinter steht, mit dem sie eben nicht in jedem Fall einig gehen konnten. Auf jeden Fall da, in dieser Zeit bin ich dann groß geworden, zur Schule gegangen, da auch sensibilisiert worden für ökologische Fragen. Einige wissen das sicherlich auch aus der Zeit, dann gab es so Aufkleber, nicht? Atomkraft, nein danke. Ja, merke schon, einige von Ihnen, die kennen das. Ne? Oder ich habe dann auch, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, das war dann schon während des Studiums, ihr natürlich fleißig Liebesbriefe geschrieben. Und ja, die kann man dann auch aufheben, nicht? Wenn Sie das heute machen, das Handy wechseln und dann sind die ganz schnell weg. Aber so Papier hat manchmal noch gewisse Vorteile. Allerdings, um das damals ökologisch gerecht zu machen, habe ich natürlich Umweltschutzpapier benutzt. Sie wissen vielleicht auch noch, so 70er, 80er Jahre, da konnte man Umweltschutzpapier sofort gleich erkennen, wer hier nun zu den Gerechten gehört und wer nicht. Denn das war alles grau. Nicht? Also normales weißes Papier oder grau, da wusste man, aha, das ist jetzt Umweltschutzpapier. Und naja, da wollte ich das tun, um die Umwelt zu retten und so etwas, nicht? Wie man das halt damals gelernt hat. Heute ist auch das Umweltschutzpapier alles schön weiß. Nicht? Also neue Technik geht das auch, muss man das nicht mehr in Kauf nehmen. Oder ich weiß, wie meine Eltern sich manchmal geärgert haben, dass ich dann meine Sachen durch die Gegend getragen habe in einer Jute-Tasche. Wissen das noch einige? Das hieß doch das Stichwort Jute statt Plastik. Das war damals. Also merken wir, das ist durchaus so geblieben. Nicht nur heute sind es nicht mehr diese unansehnlichen Jutesäcke. Also wenn jemand das noch nicht kennt, also das sieht aus wie Kartoffelsack. Ne? So Kartoffelsack. Und das, wenn es feucht geworden ist, roch das auch so wie Kartoffelsack. Und also jedenfalls sowas habe ich damals auch getan. Ich habe mir natürlich die Bücher durchgelesen, die damals so im Ökobereich verbreitet gewesen waren. Das war einmal von der Rachel so und so, Der stille Frühling. Das war eines der ersten Bücher, wo sie dann prognostizierte, dass durch Chemieeinsatz in der Landwirtschaft alle Insekten sterben und dann die Menschen auch gleich mit. Dann gab es den Bericht des Club of Rome, also den Club von Rom. Und da wurde prognostiziert, eben, dass das Ende der Welt kurz vor der Tür stünde. Unter anderem wurde dann auch noch prognostiziert, dass im Jahr 2000 würde das Öl ausgehen und deshalb sollten wir uns darauf einstellen, dann wird es keine Autos und so weiter mehr geben und all solche Prognosen. Es ist durchaus auch spannend und interessant, solche Prognosen im Abstand dann von 30 Jahren, ich meine noch mehr eigentlich, also 30 Jahre bis zum Jahr 2000, dann zu lesen, weil man dann auch merkt, auch da wurde in erster Linie mit Wasser gekocht, nicht? Also das heißt, manchmal auch etwas hemdsärmelig, was jetzt nicht heißt, dass alles ja falsch ist, aber ja, man muss genau hinschauen. Der Bestseller, sozusagen die Bibel der Ökologen Anfang der 80er Jahre, war dann von Präsident Carter, US-amerikanischer Präsident, in Auftrag gegeben. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch daran, das hieß dann Global 2000. Global 2000, in riesigen Auflagen gedruckt, ein dicker Schinken von, ich weiß nicht, 1200 Seiten oder noch mehr. Es wurden alle möglichen amerikanischen Top-Wissenschaftler angestellt, um das zu beschreiben. Wie ist die ökologische Situation der Gegenwart, also damals, nicht, Ende der, Anfang der 80er Jahre, und wie wird es in der Zukunft weitergehen? Und das wurde dann massenhaft verbreitet und das Buch liest sich natürlich zum Teil recht spannend, zum Teil allerdings auch als eine Aneinanderfolge von Schreckensmeldungen. Nicht? Also was da alles passieren wird in den nächsten Jahren, das ist fürchterlich. Wir können sagen, glücklicherweise haben sich viele der Autoren dann doch etwas geirrt. Ich meine, sie selbst würden dann heute vielleicht sagen, naja, wir mussten ja so ein bisschen dick auftragen, damit überhaupt was passiert. Vielleicht erinnern sich auch einige, damals gab es dann das erste deutsche Umweltministerium. Übrigens hier gibt es dann auch manche wahrscheinlich Dinge, die man so gar nicht einordnet. Wenn ich Sie raten lassen würde, welches deutsche Bundesland hat als erstes ein Naturschutz- oder Umweltministerium eingerichtet? Sie könnten jetzt erraten, nicht? Aber ich weiß nicht, ob Sie darauf kommen würden. Es war nämlich Bayern unter der CSU-Regierung. Wo man sich ja denkt, also CSU, das sind doch die Umweltzerstörer, oder? Die Grünen müssen das doch. Nein, ist da nicht ganz so. Ja, dann gab es den Umweltminister Töpfer, vielleicht erinnern sich auch noch einige daran. Der war unter anderem dann mal in der Zeitung, als er so in einem Ganzkörperanzug durch den Rhein geschwommen ist. Er wollte damit zeigen, dass der Rhein jetzt wieder sauber ist. Wobei so ganz traute er dem wohl nicht. Nicht? Deshalb hat er sich dann von oben bis unten so in Gummi eingepackt. Aber die Zeitungen waren dabei, berichteten dann gleich darüber. Dann gab es die große Perspektive, der klare Himmel über der Ruhr. Vielleicht war Ruhrgebiet, nicht? Also so 50er, 60er Jahre, viel Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung durch die Kohleabbau und Kohlekraftwerke und so weiter. Und dann endlich wieder klarer Himmel. Und wer jetzt heute ins Ruhrgebiet fährt, der wird dann auch sehen, ja, tatsächlich, da ist wieder ziemlich viel Grün und ist auch klarer Himmel. Und dann gab es so die großen Auseinandersetzungen der letzten, also der 20. Jahrhundert. Und das kennen ja einige auch, was weiß ich, dann eben Kampf um Atomkraft oder auch Kampf um bleifreies Benzin oder um Wassersparen und so weiter und so weiter. Gab es hier ganz viele Diskussionen, die da eine Rolle spielten. Also in dieser Zeit bin ich groß geworden, einige von Ihnen wahrscheinlich auch. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist dieses Thema durchaus relevant, sich damit auseinanderzusetzen, gesellschaftlich wichtig, aber eben auch vom Glauben her Antworten darauf zu finden. Ich bin dann nach dem Abitur in die Schweiz gegangen, nach Basel, habe an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Theologie studiert, 5 Jahre. Bin dann nochmal an die Universität gegangen, nach Basel, habe dann noch einmal 4,5 Jahre studiert, nochmal einen Abschluss in Theologie gemacht und in Religionspädagogik. Und ich habe dann auch Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft studiert und Ökologie. Damals war Ökologie gerade ein ganz brandneuer Studiengang an der Universität Basel, denn im Jahr 1986, wenn ich mich recht erinnere, 86, gab es in der Schweiz einen regelrechten Schock für die Bevölkerung, was die Ökologiefrage angeht. Wenn sich noch der eine oder andere erinnert, da war nämlich der Brand von Schweizer Halle. Schweizer Halle ist gerade vor Basel. Basel ist ja eines der wichtigsten Industriezentren in der Schweiz, insbesondere der Chemieindustrie. Damals war das Sieber-Gay, Hoffmann, La Roche, Sandoz und so, die waren da. Und die hatten eine riesige Chemiehalle gebaut, also ein ganzes Gebiet von Chemiehallen. Und da brach ein Brand aus. Der war über einen Tag lang, hat der riesig gebrannt und hat da, ist nicht gelöscht worden. Ich erinnere mich noch, ich war da in meinem Studentenzimmer und dann fuhren Polizeiwagen durch die Straßen mit Megafonen darauf, bitte verlassen Sie Ihre Häuser nicht, halten Sie Türen und Fenster geschlossen und so. An dem Tag fiel dann auch die Uni aus und da gab es eben, sollte man zu Hause bleiben. Das war schon so ein bisschen unheimlich, nicht? Dass da irgendwo Giftdämpfe durch die Stadt ziehen und man deshalb das Haus nicht verlassen soll. Allerdings die noch größere Katastrophe kam eben danach, weil das ganze Löschwasser, was mit den Chemikalien verunreinigt war, in den Rhein geflossen ist und dann bis zu den Niederlanden alle Fische abgetötet hat. Das war damals eine riesige Katastrophe. Also man war gar nicht sicher, werden überhaupt mal wieder Fische angesiedelt, weil eben der ganze Rhein, und das ist ja relativ Oberlauf des Rheins, nicht Basel, da alles vergiftet worden ist. Und Reaktion der Stadt Basel war unter anderem natürlich Neuauflagen, wie man mit Umweltschutz umgehen soll. Darüber hinaus gab es dann auch die Idee, an der Universität einen neuen Studiengang einzuführen, nämlich Ökologie. Der hieß übrigens am Anfang nicht Ökologie, sondern Mensch, Gesellschaft, Umwelt. Später hat man das dann umbenannt in Ökologie, den gibt es heute auch noch. Und da hatte ich mich dann auch eingeschrieben. War dann auch der erste Absolvent für diesen Studiengang an der Universität in Basel und fand das durchaus sehr spannend. Da waren dann naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und solche Inhalte mit dabei, weil ich durchaus glaube, und ich meine, das hat sich in der Gegenwart ja bestätigt, dass die Frage der Ökologie ein brennendes Thema der Gegenwart ist in der Gesellschaft und ich glaube eines auch, wo wir spezifisch aus christlicher Sicht Stellung beziehen können und sollen. Also sich einfach wegzuducken, bringt, glaube ich, nichts. Und selbst wenn momentan zwischenzeitlich mal für ein paar Jahre Corona oder eben dann auch der Ukraine-Krieg in den Vordergrund rücken, ich kann garantieren, sobald das nur etwas zurückgeht, wird das ökologische Thema wieder im Vordergrund stehen. Vielleicht haben das ja einige schon mitbekommen. Januar, Februar diesen Jahres, was haben Sie denn gesehen? Der Protest der letzten Generation. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, war dann überall in den Medien. Was haben da junge Leute gemacht? Die haben sich unter anderem auf Autobahnen festgeklebt. Nicht? Und dann muss die Polizei kommen und riesige Staus und so und also so etwas. Und das war sofort in den Medien, wäre nicht der Ukraine-Krieg gekommen, dann wäre das jetzt viel mehr in den Vordergrund gerückt an die Stelle von Corona. Jetzt ist man da wieder etwas verdrängt worden, aber da sind große Vorhaben und wir alle wissen ja auch, dass unsere jetzige Bundesregierung das als eine ihrer wesentlichen Regierungsziele erklärt hat, nämlich hier eine ökologische Kehrtwende hinzulegen in vielen verschiedenen Bereichen. Ich werde heute Nachmittag etwas ausführlicher darauf eingehen, weil da soll es ja stärker um aktuelle gesellschaftliche, auch wissenschaftliche Diskussionen im Zusammenhang mit der Ökologie gehen. Aber das einfach nur einleitend, um zu sagen, ich glaube, da ist tatsächlich etwas Relevantes. Menschen fragen danach. In Umfragen in Deutschland ist es so, dass die Umweltfrage immer so zu den 2 oder 3 wichtigsten Fragen gehören, die Menschen benennen. Also wo Sie sagen, so das, wenn man fragt, was ist die größte Herausforderung der Gegenwart, dann kommen meistens so manchmal Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, was weiß ich, jetzt eben Russland natürlich. Aber sonst kommt dann immer auch diese ökologische Frage dazu. Und da ist ja dann die Herausforderung, wie wir als Christen darauf reagieren, also wie wir damit umgehen. Und das soll ja auch die Grundlage sein für das, wie wir dann gesellschaftliche Dinge einordnen, wie wir darauf reagieren. Wir müssen ja erst einmal als Christen immer sehen, wie steht denn Gott dazu? Welche Perspektive gibt er uns denn dabei? Und da ist eine grundlegende, wichtige Sache zuallererst. Und zuallererst ist es nämlich, diese Schöpfung kommt von Gott. Diese Schöpfung, glauben wir als Christen, ist nicht ein Produkt irgendeines Zufalls, einfach nur so im Universum, plötzlich war sie da, sondern Gott hat sie geschaffen. Und das bedeutet ja auch, und da lässt Gott auch keinen Zweifel daran, da müssen wir nur die Schöpfungsgeschichte sehen oder in dem Psalm lesen, Gott ist nach wie vor der Eigentümer dieser Welt. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also das heißt, egal was wir machen, wo wir rumfuschen oder vorsichtig damit sind, wir gehen hier mit dem Eigentum Gottes um. Denn sonst müssen wir die Frage stellen, ja, also wem gehört die Welt denn sonst? Ja, sie gehört ja nicht wirklich uns. Wir haben sie immer nur als Leihgabe zur Verfügung, sondern sie ist Eigentum Gottes. Er hat sie kreiert, er hat sie erfunden, er hat sie geschaffen und er allein hat dann auch die letzte Verfügungsgewalt darüber. Das hat ja gleich mehrere Auswirkungen. Einerseits sicherlich, dass wir uns nicht überheben und plötzlich meinen wir sein an der Stelle Gottes, aber auch, dass wir mit einer gewissen Vorsicht, Anerkennung, Dankbarkeit und so weiter mit der Schöpfung umgehen, weil sie ja von Gott ist. Also mehrere Aspekte. Wir müssen erst einmal erkennen, jede Auseinandersetzung mit der Frage der Ökologie aus christlicher Seite muss davon ausgehen, diese Welt ist nicht zufällig, diese Welt ist von Gott gewollt, sie ist von Gott geschaffen und sie ist auch sehr gut in ihren Zusammenhängen, wie sie funktioniert. Das ist ja, viele Leute staunen ja bis heute über die perfekten ökologischen Kreisläufe, die wir in der Natur haben, die kein Mensch nachmachen kann. Wir probieren das ja mit irgendwie so Rohstoffkreislaufe, nicht? Oder wenn wir dann Altmetall oder Glas oder sowas haben. Aber wir merken, das funktioniert alles nicht so gut. Die Kreisläufe, die Gott implantiert hat in dieser Welt, funktionieren seit Jahrtausenden und das perfekt. Also denken wir durch den Kreislauf CO2 und Sauerstoff, nicht so was ganz Grundlegendes. Also die Bäume nehmen unser CO2 auf und sie verarbeiten es, profitieren davon, sie geben Sauerstoff ab und wir atmen davon. Ein perfekter Kreislauf ohne irgendwelche negativen Nebenwirkungen, ohne irgendeinen Müll, der dabei übrig bleibt. Und solche Kreisläufe hat Gott am laufenden Band konstruiert. Also überall, immer wieder haben wir das. Oder nehmen wir auch mal, wenn wir es mal rein biologisch betrachten, alles das, was Gott geschaffen hat an lebendigen Wesen, Pflanzen, Tiere oder so, sind voll kompostierbar. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, nicht? Aber was ich damit meine, im Normalfall bleiben davon keine schädlichen Reste übrig, sondern das wird alles gleich wieder genutzt und gebraucht von der Natur. Wir kennen das ja, Komposthaufen. Also Komposthaufen, da haben wir irgendwelche Bananenschalen, Äpfelreste und so, tun die darauf innerhalb von kürzester Zeit. Die Bakterien freuen sich, sie zersetzen das, kommen noch ein paar Würmer rein, Mäuse, Ratten, was weiß ich, je nachdem, was da ist. Und am Ende wird alles wieder verwertet. So macht Gott das. Was machen wir mit einem alten Auto, wenn wir das liegen lassen? Ja, da beißen sich die Bakterien die Zähne aus und die Mäuse und sowas auch. Die nagen vielleicht die Plastikschläuche noch an. Aber dann steht das Auto da erstmal 100 Jahre, 200 Jahre, je nachdem. Das Plastik hält noch viel länger. Können wir sagen, sehr widerstandsfähig alles. Aber also das schaffen wir nicht. Das bekommen wir nicht hin. Wo wir sagen müssen, einer, der sich in ökologischen Fragen wohl am besten auskennt, ist der, der es konstruiert hat und der diese hervorragenden ökologischen Kreisläufe initiiert hat, die über trotz aller Belastung, trotz aller Infragestellung oder so immer noch funktionieren. Das ist ja auch etwas Tolles. Sollte uns immer auch als Christen ein Vertrauen darauf geben, dass das, was Gott angefangen hat, wird er auch weiterführen. Übrigens hier auch ein wichtiger Punkt, bei allem Panikdenken über Ökologie, was sich ja manchmal breit machen kann, immer daran festzuhalten, am Ende ist es Gott, der das in der Hand hat. Also als Christen glauben wir das ja hoffentlich, dass wir sagen, auch diese Erde wird nicht durch einen Zufall untergehen, weil wir als Menschen irgendeinen Fehler gemacht haben, sondern wenn wir Gott Vertrauen schenken, wird sie dann untergehen, wenn Gott es sagt. Keine Herausforderung für Leichtfertigkeit, ist ja klar. Aber denken wir doch zum Beispiel an das Versprechen Gottes an Noah. Wie ist das? Es wird nicht aufhören, Saat und Ernte und Frühling und Sommer und so weiter, bis ich es sage. Also jetzt kann ich darauf vertrauen oder nicht. Aber als Christ vertraue ich auf die Aussagen Gottes, wie gesagt, nicht als Entschuldigung für Leichtfertigkeit. Das ist ja genau dasselbe auch bei anderen Herausforderungen. Wenn ich in der Bergpredigt lese, sorget nicht für den nächsten Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Sorge. Ja, dann soll mich das ja nicht dazu führen, jetzt als Faulpelz nur noch die Beine hochzulegen, sondern dann ermahnt der Paulus auch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also testen wir mal deinen Glauben. Nicht? Wie groß ist dein Glaube, dass Gott dich versorgt? Reicht er auch dafür, dass das Essen plötzlich im Kühlschrank ist, wenn du nicht arbeitest? Und dann merken wir schnell, da hört dann bei manchen der Glauben auch auf. Und wir wissen ja schon, dass im Schöpfungsbericht gesagt wird, du sollst arbeiten, du sollst diesen Garten bebauen und bewahren und so weiter. Und trotzdem steht da, wir sollen auf Gott vertrauen, was unsere Arbeit und Versorgung angeht. Und ich glaube, genauso ist es auch bei ökologischen Fragen in der Bibel. Wir sollen sie ernst nehmen, wir sollen unseren Teil der Verantwortung ernst nehmen, aber dabei nicht uns etwas aufladen, was wir gar nicht tragen können, was wir auch gar nicht regeln können. Und das sind zum Beispiel solche Größen Öko-Kreisläufe oder die gesamte Geschichte der Menschheit. Da ist es schnell, dass Menschen sich Sachen auflegen, die sie so nicht tragen können. Und darum zerbrechen Menschen auch heute, denn diese ökologischen Fragen führen bei vielen Menschen zu Panik, zu Depression, bis hin zu Selbstmord, zu keiner Perspektive mehr für die Zukunft. Viele junge Menschen, mit denen sie sprechen, die sagen, ach, Kinder haben in dieser schrecklichen Welt, das geht doch gar nicht, weil übermorgen wird da alles zusammenbrechen, wird die Ökokatastrophe, das geht ja gar nicht mehr. Und da merken wir, da ist ja eine ganz tiefe Verstimmung, eine ganz tiefe Pessimismus für die Zukunft. Und das sollten wir als Christen eigentlich nicht haben, weil wir wissen, dass bei allen Fehlern und bei allen Herausforderungen, die wir ernst nehmen müssen, am Ende Gott das letzte Wort hat. Und das ist hier erstmal, wir sind hier erstmal beim Biblischen, wir sind jetzt nicht beim gesellschaftlichen oder politischen oder beim naturwissenschaftlichen. Und da müssen wir das, glaube ich, ganz deutlich sehen. Was wir allerdings auch im Blick haben müssen, ist, dass diese prächtig von Gott geschaffene Welt, da müssen wir uns ja nur 1. Mose 1 anschauen und dann ist immer wieder, und siehe, es war sehr gut, und siehe, es war sehr gut. Und das ist ja all das, was wir in der Natur heute vorfinden können. Allerdings müssen wir auf der anderen Seite auch deutlich beachten, dass die Naturverliebtheit mancher Aktivisten auch nicht die Realität trifft. Also heute ist ja, wenn Sie irgendein Produkt kaufen, egal was, ist dann da ein Label drauf, Öko, Bio, und dann kommen noch viele andere Sachen mit dazu. Und egal, wenn Öko, Bio drauf ist, muss das schon gut sein. Wobei natürlich diese Begriffe an sich ja schon irreführend sind, weil Bio ist natürlich alles. Also, weil Bio heißt ja einfach biologisch, also lebendig, ja klar. Also alle Milch kommt von lebendigen Kühen, alles Fleisch kommt von lebendigen Schweinen und so weiter. Aber hier ist hier gemeint ein Programm dahinter. Also er hat gesagt, wenn hier, du bist ein gerechter Mensch, weil du nach den und den Prinzipien einkaufst. Das steckt ja dann dahinter. Also da wird viel mit geredet. Man spricht heute auch in vielen Bereichen von Greenwashing. Haben vielleicht einige auch schon gehört, den Begriff. Das heißt, dass nämlich alle möglichen Firmen benutzen Bio und Öko und also etwas, um ein reines Gewissen nach außen zu symbolisieren. Und dann kann man auch mit der größten Spritschleuder durch die Gegend fahren, weil dafür pflanzt die Firma irgendwelche Bäume am Amazonas. Und da merkt man natürlich, ja, das ist ja ökologisch totaler Blödsinn. Aber sowas wird gerne gemacht, weil das eben sich besser verkaufen lässt. Nicht? Also da muss man auch auf solche Sachen achten, was ist Realität, was nicht. Aber da sind wir jetzt schon wieder in der Gesellschaft. Wenn wir darauf schauen, was eben der Mensch macht, also wie er dabei eingreift, was er machen kann, ja, er kann das in einem gewissen Rahmen. Wir sollen aber nicht dazu kommen, die Natur zu verherrlichen über das Maß hinaus, was die Bibel uns da bietet. Also viele Leute haben heute den Eindruck, Kultur ist schlecht und Natur ist gut. Dabei vergisst man, dass die Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gegen die Natur gekämpft haben. Also die meisten tun das heute nicht mehr, deshalb wissen sie das nicht mehr. Also deshalb kommen auch die meisten Leute, die ganz begeistert sind von Ökologie, nicht vom Bauernhof, sondern aus der Großstadt. Ja, weil in der Großstadt hatten sie mit Ökologie nichts zu tun. Und dann kann man umso besser darüber träumen. Man sieht alle möglichen YouTube-Videos über die schöne, heile Natur. Fragen Sie mal einen Indigenen irgendwo aus dem Amazonas-Urwald, wie schön die Natur ist. Ja, da wird er Ihnen was ganz anderes erzählen. Dann wird er Ihnen erzählen, die Natur ist grausam, rücksichtslos, brutal, Überlebenskampf. Ja, das war ja in früheren Jahrhunderten überall so gewesen. Wenn wir sehen, unsere Vorfahren, die der Natur ihr Überleben abtrotzen mussten, weil dann kam eine Sturmflut und zack, alles weg. Und ob da ein paar tausend Menschen sterben, ist der Natur vollkommen egal. Oder denken wir an Corona. Ja, das ist die liebe, nette Natur. Die liebe, nette Natur gibt auch ein paar Mutationen und plötzlich ist ein Coronavirus da. Und wenn dann Millionen Menschen sterben, ist der Natur das auch egal. Also die Natur hat kein Gewissen. Die Natur ist nicht generell positiv. Manche haben da so eine irgendwie so eine seltsame Vorstellung von Mutter Gaia, nicht? Die Natur und da, die sorgt für uns. Die Natur sorgt null für uns. Wenn alle Menschen sterben, wenn 1 Milliarde Menschen irgendwo sterben an einem Unglück, ist es der Natur vollkommen egal. Und das geht nicht nur für den Menschen, weil manche Öko-Anhänger sagen, na ja, der Mensch ist ja auch ein Schädling. Ja, die Natur geht mit allen Lebewesen so um. Was ist denn, wenn ein schwaches Reh durch den Wald läuft? Ja, jetzt in Gegenden, wenn es in Ostdeutschland ist, dann wird es eben als erstes vom Wolf gefressen. Und der Wolf, der macht nicht erst eine Spritze und sagt, jetzt machen wir mal einen harmlosen Tod, damit du wenig davon spürst. Nein, der Wolf haut seine Zähne da rein und reißt es beim lebendigen Leib auseinander, dass das Blut spritzt und das Tier leidet. Ja, das ist die Natur. Oder schauen Sie mal ein Tier an. Ich weiß noch, als ich immer tierlieb, ne, dann habe ich unter anderem zu Hause immer, als ich jung gewesen war, dann so Tiere mitgebracht, in die Schule, nach Hause und so. Meine Eltern mochten das nicht immer so sehr. Da hatte ich zum Beispiel im Herbst ein paar Igel gerettet. Und dann habe ich da so einen Igel gehabt und irgendwas hatte der, weiß ich am Ende auch nicht, den habe ich dann im Heizungskeller gebettet, damit er da was Schönes hat und irgendwann ist er gestorben. Und was war dann gewesen? Ich bin da hingekommen, da gab es dann hinterher eine ganze Reihe von allen möglichen Parasiten, die den sterbenden Igel verlassen haben. Da war mir plötzlich deutlich, aha, so läuft das in der Natur und das ist auch so. Also schießen Sie irgendein Wildtier, wenn Sie Jäger sind, was weiß ich, ein Wildschwein oder sowas, und dann werden Sie merken, der ist voll von Flöhen, Zecken, allem möglichen, voll von Parasiten, das ist in der Natur. Also wenn Sie einen Hund oder eine Katze haben, dann wissen Sie das ja auch. Die muss regelmäßig gegen Flöhe, Zecken, was weiß ich, geimpft werden oder Mitzel. Sonst geht die nur einmal nach draußen und ist voll von dem Sachen. Macht das Kind das gerne? Nein, die Tiere leiden darunter. Weshalb ja die meisten Tiere in Gefangenschaft viel länger leben als in der freien Natur. Also in der freien Natur ist es viel grausamer, brutaler, Kampf ums Überleben. Aber wie gesagt, am YouTube-Video nicht. Da sieht das alles schön und nett aus. Sonnenschein, die Tiere, die einen anlächeln und so und der schöne Waschbär, der da rumhüpft. Aber haben Sie mal einen Waschbär zu Hause? Also ich hatte auch mal einen zu Hause. Die sind gar nicht so nett. Und mit denen kann man auch nicht kuscheln. Wenn Sie versuchen, die zu streicheln, der beißt ihn in die Hand und da ist dann nichts mehr. Und dann müssen Sie gleich zum Arzt, Infektion, was weiß ich. Und so, also so lange aus Entfernung, es sehen die Tiere nett aus. Aber näher ist dann immer was anderes. Was ich einfach deutlich machen will, woran liegt das? Es liegt daran, dass wir in einer Welt leben, die Gott perfekt geschaffen hat, aber von der uns genauso deutlich gesagt wird, diese Welt ist gefallen. Sie ist gekennzeichnet vom Sündenfall. Das ist zumindest was die Perspektive der Bibel. Ursprünglich im Garten Eden war alles perfekt. Da war eben der Wolf bei dem Lamm oder so, wie uns verheißen wird für die Zeit, wenn Gott regieren wird. Da gab es keinen Tod, keinen Verfall, keine Krankheit. Aber dadurch, dass der Mensch sich ganz von Gott abgekehrt hat, nach seiner eigenen Fasson sein Leben und das Leben dieser Welt zu bestimmen, dann hat Gott dem Menschen ein Stück weit Freiraum gegeben, das zu tun. Und der Mensch seither nutzt diesen Freiraum begierig aus, um sein Leben zu zerstören und auch das Leben der Natur und der anderen Menschen und so weiter. Weshalb wir im Neuen Testament lesen, die ganze Schöpfung ächzt. Vielleicht lesen wir da. Und hofft auf die Zeit, wenn die Kinder Gottes offenbar werden, wenn Gott wieder die Herrschaft übernimmt. Weil das ist ganz klar, wir müssen hineinschauen, die Natur ist nicht lieb und nett. Sie war von Gott ursprünglich komplett gut konzipiert, aber sie ist heute in einem verfallenen Zustand, in einem bedürftigen Zustand, in einem negativen Zustand, grausam, wo dann ganz viele Sachen passieren mit Naturkatastrophen und ein Tier gegen das andere und Parasiten und Tod und all so etwas, was Gott ursprünglich so nicht geplant hat. Zumindest ist es das, was uns die Bibel deutlich darüber sagt. Das bedeutet aber auch diesen Aspekt müssen wir im Umgang mit der Natur vor Augen haben. Wenn wir da falsch romantisieren, kann uns das ganz böse Schaden zufügen. Also auch das hat Auswirkungen darauf. Einerseits, die Natur gehört Gott. Wir können nicht frei darüber verfügen, wie wir wollen. Wir können sie auch nicht bedenkenlos ausnutzen oder kaputt machen, weil sie ja Gott gehört. Das müssen wir deutlich im Kopf haben. Also das wäre ja ähnlich so, als wenn Sie in eine Wohnung eingeladen werden. Sie fahren in Urlaub, Sie haben Freunde irgendwo am Lago Maggiore, die laden Sie ein, überlassen Ihnen Ihre Wohnung und dann sind Sie da 2 Wochen. Wie würden diese Freunde wohl ausschauen, wenn Sie zurückkommen und die Wohnung ist kurz und klein geschlagen? Möbel kaputt, Feuer im Wohnzimmer gemacht. Ich vermute, diese Freunde wären nicht mehr lange Freunde. Nein, sondern die würden sich das überlegen, ja. Aber genauso ist das mit manchen Leuten, die machen das mit Gottes Sache. Gott gibt uns seine schöne Natur, also in Maßen schön, aber immerhin schön. Und jetzt pushen wir da herum aus kurzfristigen, eigensinnigen Gewinnerwägungen oder einfach aus Spaß hauen wir das kurz und klein. Dann sind wir genauso schlecht dran und genauso schuldig Gott gegenüber, als wenn wir in der Ferienwohnung oder sonst wo die Sachen kaputt machen, obwohl es uns nicht gehört. Denn wenn uns jemand die Wohnung überlässt, wir dürfen sie nutzen für die Zeit, wo wir drin wohnen. Aber dann gehört sie demjenigen, der sie gebaut hat, der sie besitzt und so weiter. Und genau das ist ja auch unsere Perspektive für diese Welt, in der wir leben. Deshalb steht ja auch in der Bibel deutlich, der Mensch ist Verwalter. Deutlich steht da, da steht nicht Eigentümer. Das heißt, ihm gehört diese Welt nicht. Gott hat uns nie diese Welt geschenkt. Er hat sie uns zur Verwaltung überlassen. Verwaltung bedeutet, und das wird in der Bibel auch deutlich gesagt, der Mensch darf die Natur nach seinen Bedürfnissen umgestalten. Das merken wir auch schon allein daran, dass Adam und Eva nach biblischen Bericht ja in einem Garten lebten. Und wir wissen, wenn man die freie Natur sich selbst überlässt, dann entsteht kein Garten, sondern hier in unseren Regionen entsteht Wald. Und damit kann man aber schlecht leben, der Mensch. Also durfte er durchaus einen Garten, in dem Fruchtbäume, lesen wir ja, gewesen sind. Und das ist ja dann diese Vorstellung vom idealen Lebensraum des Menschen. Das durfte er machen, er durfte den bearbeiten. Später, als er aus dem Paradies vertrieben wurde, wurde ihm auch gesagt, dass er auch die Tiere für seine Zwecke nutzen darf, allerdings auch in engen Grenzen. Also das heißt, die Tiere dürfen genutzt werden, man darf die Wolle nehmen, man darf die Milch nehmen, man darf sie sogar zu Nahrungszwecken töten. Das ist dann ja auch, spätestens wird es ganz deutlich gesagt bei Noah, ich werde die Geschichte dort kennen, dann wird ja gesagt, all die Tiere sind dir zur Ernährung gegeben, aber geh ordentlich mit ihnen um. Wer das nachlesen will, in den Sprüchen. In den Sprüchen Salomos ganz häufig die Aussage, wenn du einen frommen Bauern hast, dann merkt es das Vieh im Stall. Oder im Neuen Testament nimmt Paulus ja eine Aussage des Alten Testaments auf, im 1. Timotheusbrief, und dann spricht er davon, der Arbeiter ist seines, nein, das, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist ja eigentlich aus der Landwirtschaft, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Das war nämlich so, wenn man Getreide hatte und das aus den Spelzen herausholen wollte, dann hat man dafür Tiere eingespannt oder halt selbst draufgeschlagen auf die Ähren. Und jetzt sollte man diesem Tier auch ordentlich zu fressen geben. Also nicht die Arbeitskraft des Tieres nutzen und dann hinterher es hungern lassen. Das ist ein Zeichen von einem gottlosen Menschen. Also das heißt, auch ein Mensch im Alten Testament, der sich ordentlich verhalten hat, der hat sein Vieh und seine Tiere ordentlich behandelt. Und da gibt es einige Tierschutzvorschriften im Alten Testament. Also die heißen, der Mensch soll da ordentlich mit umgehen. Also Tiere zu quälen oder sinnlos zu töten, wie das ja zum Beispiel in einigen Teilen der USA bis heute noch erlaubt ist. Also nicht, man gibt einen speziellen Begriff dafür. Du darfst in einigen Bundesstaaten der USA aus dem Auto heraus auf Tiere schießen und sie abschießen, auch wenn du sie liegen lässt. Wo man sagt, ey, das ist ja jetzt gar nicht nach dem Sinn Gottes. So, wenn du ein Tier tötest, sollst du ja dem Bewusstsein sein, dass du hier einem Geschöpf Gottes das Leben nimmst. Wenn es dafür einen Ernährungszwecke oder sonst was nötig ist, ist es von Gott nach dem Sündenfall legitim erlaubt. Wir sehen ja im Alten Testament auch ganz deutlich, Gott befiehlt dem Menschen nicht, lebenslang als Vegetarier zu leben. Also wer das will, darf das natürlich machen. Das ist ja biblisch nicht generell verboten. Wobei im Alten Testament, spätestens seit Noah, wird es erlaubt, später unter Mose sogar befohlen. Also denken wir mal daran, im Volk Israel, das hat Jesus ja auch getan, da sollte mindestens einmal im Jahr der Hausherr ein Passahlamm schlachten und die ganze Familie sollte es essen. Wir sehen auch, die Jünger waren Fischer, das waren natürlich auch Lebewesen. Jesus selbst hat Fische gebraten und gegessen, selbst nach seiner Auferstehung hat er den Jüngern noch Fische angeboten. Also wir haben keinen Anlass dafür anzunehmen, dass Jesus, der ja sündlos war, hier eine Sünde getan hätte, etwas falsch gemacht hätte. Wir haben im Alten Testament sogar die Aufforderung, Fleisch zu essen, zu bestimmten Feiertagen. Es wird dann verheißen, dass gerade zu Festtagen auch feierliche Nahrung sollte auch Fleischnahrung sein. Das Problem war dann eher etwas, was wir in der Bibel ja auch nicht finden, dass nämlich Fleisch im Übermaß konsumiert wird. Im Alten Testament war es so, dass Fleisch wurde gegessen zu Feiertagen. Wir lesen das auch an einigen Stellen. Abraham kommt Besuch von den Engeln, die ihn da besuchen. Und dann wird da ein Tier geschlachtet und gegessen. Aber im Normalfall hat man auch in Israel natürlich keine Tiere gegessen. Das war ja viel zu teuer, zu aufwendig und so. Sondern man hat in erster Linie von Getreide gelebt, was wir auch lesen. Dann wurde Getreide, Brote gebacken und so weiter auf heißen Steinen, so Brotfladen. Und davon hat man gegessen. Das war das Normale. Aber generell wird hier nicht ökologisch gesagt, Tiere sollten nicht getötet werden. Übrigens, wer genauer da einmal hinschaut, also ich würde dazu in dem Zusammenhang ein Buch empfehlen von Alois Hüttermeier. Der ist Professor für Forstwirtschaft in in Göttingen, hat ein Buch geschrieben über Ökologie im Alten Testament. Also ich weiß jetzt nicht, wie theologisch dieser Mann steht. Das Buch fand ich recht interessant zu lesen. An einigen Stellen habe ich den Eindruck, übertreibt der gute Mann es vielleicht. Aber an vielen Stellen habe ich mir gedacht, da ist durchaus etwas Wichtiges, Ernsthaftes dran. Also dieser Professor für Forstwirtschaft durchforstet das Alte Testament danach, wo sind da Anweisungen, die ökologisch bedingt sein könnten, die ökologisch gut sein könnten. Und zwar, natürlich müssen wir immer sagen, für den Lebensraum Israels des Alten Testaments. Weil manche Regeln, die sind natürlich für Israel angebracht, aber nicht unbedingt für uns, weil unser ökologisches System hier ein anderes ist. Und er nennt dann einige, finde ich, durchaus bemerkenswerte Hinweise, die im Alten Testament nicht ökologisch begründet werden. Manchmal werden sie gar nicht begründet und manchmal werden sie religiös begründet. Aber Hüttermeier weist nach, dass das durchaus ökologische Auswirkungen hat. Weshalb ich mir vorstellen kann, dass das auch eine der Motivationen ist, warum Gott diese Gebote aufgestellt hat, auch wenn das vielleicht nicht die einzigen sind. Also ich nenne mal ein paar Beispiele dafür. Er macht das beispielsweise fest an den Dingen, die gegessen werden durften oder nicht gegessen werden durften. Es gibt ja ganz lange Listen im Alten Testament an reinen und unreinen Tieren. Da stellt man sich die Frage, ja, warum durften sie denn essen, warum ist dieses Tier rein und das unrein? In der Bibel lesen wir einfach, Gott sagt, es ist so. Manche vermuten dann, das habe mit gesundheitlichen Fragen zu tun. Bei vielen der Tiere, die wir da sehen, gibt es keine wirklich gesundheitlich überzeugenden Argumente dafür. Bei manchen möglicherweise, diese These gibt es ja auch. Aber der Hüttermeier, der beschäftigt sich nun damit und sagt, dass es ökologische Gründe habe. Also beispielsweise eben keine Schweine, aber Kühe und Schafe schon. Jetzt die Frage, warum? Seine Antwort ist, weil die Kühe und Schafe, die fressen Biomaterial, was der Mensch nicht verwerten kann. Also die Schafe, die ziehen da durch Judäa, da wo nur etwas Gras wächst, da kann man keine richtige Landwirtschaft betreiben. Hier kann der Mensch diese Pflanzen nutzen, dadurch, dass die Tiere sie fressen und verarbeiten und hinterher ihre Fleisch oder ihre Milch konsumieren kann. Sonst könnte er diese spärlich stehenden Gräser gar nicht nutzen, weil der Mensch, wenn er Gras isst, das kann er nicht verdauen, da kann er nichts von nehmen. Aber was frisst das Schwein? Das Schwein frisst überwiegend genau das, was auch der Mensch isst. Aber wir wissen heute, ein Schwein braucht ungefähr 7 bis 8 Mal so viel Kalorien, als es hinter im Fleisch ansetzt. Das heißt, wenn der Mensch das isst, hat er hier einen Verlust. Es wäre besser, wenn diese Sachen direkt vom Menschen gegessen werden und nicht erst vom Schwein verarbeitet und gefressen und dann das Schwein aufgegessen wird. Das ist durchaus ja ein ökologisch relevanter Grund. Das Schwein ist eben nicht Gras. Das kann man nicht auf die Weide stellen, frisst Gras, sondern das ist alles Mögliche, was auch Menschen essen. Als einer der Aspekte. Oder er sagt, dann ist beispielsweise verboten, Frösche zu essen. Also gut, wir leben hier ja nicht in Frankreich, nicht? Dann könnten wir sagen, okay, machen wir als Deutsche auch nicht. Aber könnte man sagen, sind Frösche jetzt ungesund? Nicht, dass ich wüsste. Aber Frösche leben ja insbesondere so im sumpfigen Gebiet. Das heißt, in Israel, an dem See Genezareth, auch an dem Hulesee, etwas weiter im Norden, da war insbesondere sumpfiges Gebiet, da waren viele Frösche. Wenn man jetzt Frösche isst, ja, was passiert? Heute wissen wir durchbrechen einen ökologischen Kreislauf, der für uns sehr schädlich ist, denn Frösche leben in erster Linie von Insekten, fliegen also etwas. Das haben die israelischen Ansiedler merken müssen, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Region sich niederließen. Denn da war das ein malariaverseuchtes Gebiet, weil Massen an Malariamücken da waren. Und die haben sich vermehrt in dem sumpfigen Gebiet, weil es in Israel schön warm, subtropisch ist. Wenn aber viele Frösche da sind, dann werden diese ganzen menschlicher Sicht schädlichen Insekten dezimiert. Wenn man jetzt aber die Frösche isst, dann vermehren sich die Fliegen, die eben da zu vielen Toten führen, unter anderem eben zu Malaria, auch in der Region. Und jetzt könnte man sagen, vielleicht steckt hier auch etwas dahinter, dass Gott sagt, verzichtet mal auf die Frösche, die könntet ihr zwar essen, aber dann habt ihr ein viel größeres Problem. Also lasst das einfach mal, um das ökologische Gleichgewicht bestehen zu lassen, sollen die Frösche überleben und die fressen die Fliegen, denn mit denen könnt ihr auch nichts anfangen und dafür geht es euch besser. Oder es sind dann interessante Anweisungen auch, da steht dann, wenn du einen jungen Baum pflanzt, dann sollst du in den ersten Jahren weder seine Früchte noch seine Blätter ernten. Da fragt man sich auch, wieso? Ja, die sollen auch nicht geopfert werden, sollen ja einfach runterfallen und liegen bleiben. Jeder Ökologe würde sagen, ist ja vollkommen klar. Denn das ist Biomasse, die da ist, die hilft dem Baum, stabile Wurzeln zu machen. Das ist eine Art Dünger. Wenn du alle Früchte und so weiter wegnimmst, ist dieser Dünger weg. Hier ist Biodünger. Und wenn ihr wisst, in Israel ist der Boden meistens karg in den meisten Gebieten. Da ist viel Stein, Felsen und so etwas. Da ist jedes bisschen Biomaterial notwendig. Und jetzt sagt dieser Forstwirt, und ich sage dann, ja, das ist ein wichtiger Grund. Sonst würden die Pflanzen viel weniger wachsen können. Interessante Anweisung auch an Israel. Wenn ihr gegen ein Nachbarvolk kämpft, sollt ihr nach Möglichkeit ihre Bäume stehen lassen. Das war in Israel nicht immer passiert, hat man nicht immer so gemacht, aber häufig. In anderen Völkern nicht. Wir lesen zum Beispiel von Nebukadnezar. Ist dann unter anderem im Buch Nahum, da wird erzählt, was er da Böses gemacht hat. Der Nebukadnezar hat auf dem Golan, hat er ganze Bäume abgehackt, um dann seine großen Tempelanlagen bauen zu können in Babylon. Deshalb sind manche Gebiete des Golan bis heute noch kahl. Die Griechen haben, um ihre große Flotte zu bauen fürs Mittelmeer, ganze Hügel abgehackt, also die Bäume. Und dann wissen wir heute, was passiert, wenn die Bäume weg sind. Dann kommt Erosion. Der Regen und der Wind nehmen das ganze fruchtbare Erdreich weg. Und das kann man bis heute noch sehen. Bis heute noch. Nach über 2000 Jahren sind viele Hügel in Griechenland, die man damals entwaldet hat, sind kahl, weil alles weggewaschen ist. Würde bei uns genauso gehen. Deshalb achtet man ja auch darauf, wenn wir auch alle Hügel kahl machen würden, würde auch schnell durch Regen, Wind und so weiter alles weggehen, was dann die ganze Gegend unfruchtbar macht. Und hier sollte Israel verboten werden. Zerstört nicht dieses ökologische System, selbst wenn es zu euren Feinden gehört. Das ist eine so böse Sache. Ihr nehmt die Lebensgrundlage für die ganze Zukunft weg, weil wenn die Bäume einmal alle weg sind, dann ist eben auch nicht mehr möglich, die übrige Landwirtschaft da zu betreiben. Und das soll so eine Art, trotz allem Kampf, noch ein Rest von Nächstenliebe sein, den man da macht. Und gerade in Israel hat man ja eine der wesentlichen Sachen der letzten 70 Jahre, war ja die Wiederaufforstung. Also wer Bilder sieht, von David Roberts aus dem 19. Jahrhundert ist der durch Israel gereist, und so richtig schöne Gemälde, die er da hinterlassen hat, dann sieht man, Israel war vor 150 Jahren öde. Wer heute nach Israel kommt, wundert sich da. Heute ist das ein weitgehend grünes Land. Also außer im Negev, ganz im Süden, aber im nördlichen Teil grün. Und ganz, ganz viel ist durch Wiederforstung, allerdings dann durch künstliche Bewässerung und so weiter, dabei entstanden. Und hier ist ein alttestamentliches Gebot gegen Abholzung als Schaden für die Feinde, aber auch als Zerstörung der ganzen Ökologie. Ja, dann wurde unter anderem, schreibt er auch davon, ja, warum Raubvögel darf man nicht essen? Da sagt er, ja, ist ja auch klar, Raubvögel ernähren sich überwiegend von was? Mäuse und Ratten. Hast du viele Mäuse und Ratten, dann fressen die eben genau aus, was der Mensch haben will. Die gehen in die Kornspeicher und sonst irgendwas hinein. Also ist es gut, natürliche Dezimierung von Ratten und Mäusen. Und das tun die Raubvögel. Also besser lasst die Raubvögel leben. Aber Tauben, Hühner und sonst was, die darfst du essen. Ja, denn die fressen ja keine Mäuse und keine Ratten. Also die sind jetzt auch ökologisch nicht so wichtig dafür. Und dann geht er das nach und nach durch und entdeckt doch einige Zusammenhänge, von denen ich denke, dass sie durchaus nachvollziehbar sind. Auch wenn ich jetzt nicht darauf schwören würde, dass Gott sie allein aus ökologischen Gründen gemacht hat, aber wo es zumindest ökologische Aspekte gibt, die dahinter stehen, also die wir heranziehen können, wo wir sagen können, das spielt möglicherweise eine Rolle. Und da Gott ja ganzheitlich denkt, also auch dem Menschen ja ganzheitlich weiterhelfen will für seinen Lebensraum, halte ich es nicht für ganz an den Haaren herbeigezogen, das auch mit zu benennen. Also Naturschutzvorschriften im Alten Testament. Allerdings neben dem, dass Gott sagt, ihr sollt die Natur pfleglich behandeln, ihr sollt sie nicht einfach ausbeuten, ihr sollt die Tiere nicht quälen, wie gesagt, nicht der Bauer, der fromm ist, das Vieh im Stall merkt es und so, also ihr sollt ordentlich damit umgehen, gibt es auch deutliche Aussagen in der Bibel, sowohl für die Natur als auch für das Klima, wo wir sehen, dass Gott das Klima benutzt, um den Menschen zur Ordnung zu rufen. Also Natureingriffe, Naturkatastrophen als Strafgericht Gottes. Das ist ja eher unangenehm, weil wir lieber so ein Bild von Gott haben, der uns Streicheleinheiten gibt und alles glatt biegt, was wir noch falsch machen. Aber wenn wir die Bibel ehrlich lesen, müssen wir sagen, da ist ein Gott, der sich manchmal auch der Natur bedient und auch von Naturereignissen, die er sich bedient und damit Menschen zur Ordnung ruft oder bestraft. Also wenn wir jetzt danach suchen, fallen uns bestimmt einige Dinge auf. Also das beispielsweise die Erde, die sich auftut bei der Rotte Korah. Oder irgendwie Sodom und Gomorra werden vernichtet durch ein Naturunglück. Wir wissen nicht genau, wie das da stattfindet. Oder zur Zeit von Elia gibt es eine lang ausgedehnte Hungersnot, weil es endlos lange nicht regnet. Und dann wird der Elia ja gerufen und dann wird gesagt, also wir kennen ja die Geschichte, da ist eine Wolke am Himmel und die wird immer größer und größer. Und dann kommt schließlich genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott es vorhergesagt hat, der Regen, alle freuen sich und man kann da weiterleben. Nur einige Beispiele, wo wir ganz deutlich sehen, Gott benutzt in der Bibel auch Naturereignisse, Überschwemmung, Sintflut, ne? Um da Gericht zu üben. Also die Natur ist nicht nur lieb und nett, weil sie von Gott abgekoppelt ist, weil sie von Sünde gekennzeichnet ist. Trotzdem, Gott erhält die Natur noch. Es wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte und so weiter, bis ich es sage. Aber wir sehen, Gott gebraucht auch die Natur für Strafgericht an den Menschen. Und das sollten wir nicht ganz aus dem Blick verlieren. Vielleicht manchmal auch an so etwas denken, wenn wir mit ökologischen Katastrophen zu tun haben. Ohne schnelle Schuldzuweisung, dass wir sofort meinen zu wissen, wer nun da getroffen werden soll. Manchmal ist es ja so, dass vielleicht wir getroffen werden sollen, aber die meisten Menschen tendieren dahin, sich als Letzte zu sehen, sondern immer dann sind die Schuld ist irgendwo anders. Das war ja auch beim Volk Israel so. Und ich sage, irgendwo wird nach Schuld gesucht. Aber manchmal ist es vielleicht, dass Gott uns selbst auch aufwecken will. Vielleicht aus einem Schlaf der Ungerechten oder einem falschen Materialismus, Gefühlslosigkeit, sonst was. Es gäbe ja durchaus viele Dinge, wo Gott uns auch wach machen könnte. Und dazu kann er eben auch ökologische Katastrophen benutzen. Also das heißt, wir müssen ja auch vor Augen haben, wenn wir uns mit der Natur beschäftigen, wir dürfen uns nicht nur reduzieren auf naturwissenschaftliche Zusammenhänge, sondern wir müssten sehen, Gott, der dahinter steht, als Erhalter und so weiter und Besitzer und so, aber eben gleichzeitig auch als derjenige, der das gebrauchen kann, um da seine Ziele zu verfolgen. Dass Gott bis heute auch noch in natürliche Zusammenhänge eingreifen kann und wir als Christen damit rechnen sollte, dass neben unseren Bemühungen auch Gott da etwas tut, sehen wir im Neuen Testament, wo dann Jesus als der Herr der Natur uns vorgestellt wird. Denken wir an den großen Sturm auf dem See Genezareth. Und Jesus steht auf und befiehlt dem Sturm, schweig. Und der Sturm tut das auch. Menschlich gesehen ja vollkommen unvorstellbar. Wenn wir rein rationalistisch an die Welt rangehen, dann sagen wir, das ist Quatsch. Was ja auch viele bibelkritische Theologen tun, die sagen, alles bloß erfundene Geschichten hat natürlich nie stattgefunden. Aber wenn wir Jesus glauben und wenn wir sein Wort glauben, dann müssen wir sagen, ja, genau so ist es. Oder als Jesus 5000 Menschen satt macht mit 5 Broten und 2 Fischen, wie geht denn das? Das ist ja auch so, Gott ist, also Jesus ist der Herr über die Natur. Auch das sollten wir im Kopf behalten, was ja auch, wenn wir uns später mit verschiedenen Einzelfragen beschäftigen, dann sollten wir das ja deutlich im Kopf behalten, dass wir nicht nur im menschlichen Aktivismus stecken bleiben, sondern dass wir auch immer mit dem Eingreifen Gottes rechnen, der ja darüber steht. Also der, der eingreifen kann und ja auch dazu etwas machen kann. Also, dass wir hier ein Plus haben aus christlicher Perspektive. Also nicht nur die normalen Probleme sehen, die analysieren, das sollten wir sicherlich auch immer tun, uns mit dabei engagieren, auch dass die Umwelt pfleglich behandelt wird, sondern dass wir sehen, da gibt es noch eine größere Perspektive, die wir ja gerade als Christen in die ökologische Debatte einbringen können, die ein Mensch, der Gott nicht hat, nicht einbringen kann, weil er diese zusätzliche Perspektive eben nicht kennt. Und die kann uns helfen, etwas anders damit umzugehen, also zusätzlich da eine Ebene zu sehen, die andere eben ausblenden. Das heißt, wenn ich nochmal da zusammenfasse, wir dürfen mit der Natur handeln, wir dürfen sie auch verändern, ja, wir dürfen auch Häuser bauen, wir dürfen auch Bäume fällen, aber wir müssen sehen, es ist nicht unser Eigentum, Gott gehört es, was er damit macht, das höre ich auch schon manche Christen, also mir haben das manche Christen schon gesagt, haben gesagt, Michael, das ist doch vollkommen egal, da steht doch unter anderem hier im Thessalonicher Brief, dass Gott am Ende alles vernichten wird, alle Elemente werden vergehen und so weiter, also ist doch total egal, lass uns doch die Welt noch ein bisschen kaputt machen, da helfen wir Gott sogar noch. Ist das jetzt richtig? Nee, da würde ich sagen, nein, das ist was vollkommen Falsches. Also wenn du als Eigentümer vor deinem Auto stehst und dann mit dem Vorschlaghammer drauf eindrischt, ja, ist zwar ein bisschen blöd, nicht, aber das darfst du machen, da kommt keiner. Wenn du aber auf das Auto deines Nachbarn eindrischt, hast du ein Problem. Nämlich das gehört dir nicht, selbst wenn er es dir geliehen hat. Also ja, ich fahre im Moment in einem geliehenen Auto, weil meines hat da vor 2,5 Wochen auf der Autobahn den Geist aufgegeben und die Werkstatt sagt jetzt, ganz großes Problem, Motor austauschen, alles teuer. Also ich fahre im Moment auch ein geliehenes. Ich behandle es pfleglich, also ich gehe da jetzt nicht rein, nicht? Also da irgendwas ansengen oder mache ich mit meinem Auto auch nicht. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, wir sind in einer Natur und wenn ihr einen schönen Garten habt, wenn ihr ein schönes Haus habt oder so, freut euch darüber, aber es gehört Gott. Also es gehört am Ende nicht dir. Du bist nur der, der es geliehen hat. Wie das schöne deutsche Sprichwort auch sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du wirst von all dem hier nichts aus der Welt herausnehmen. Es gehört nach wie vor Gott. Und in der Perspektive sollten wir mit der Natur umgehen. Und das bedeutet natürlich, dass wir es auch sorgsam tun. Dass wir wissen, es ist von Gott, er steht dahinter, er hat das alles wunderbar gemacht. Dass wir ihn loben darüber immer wieder und sagen, Gott, wie hast du die Welt so wunderbar gemacht? Aber gleichzeitig auch das Seufzen der Natur hören und dann dafür beten, Herr Jesus, komm bald, wie in der Offenbarung. Weil wir wissen, wenn Jesus kommt, sein Reich aufrichten wird, dann wird vieles von dem, was jetzt kaputt ist, was der Mensch auch kaputt macht, das wird dann wieder instand gesetzt werden. Das wird dann besser funktionieren. Das lesen wir in vielen der Aussagen der Propheten oder dann eben auch der Offenbarung, dass sich das ganz grundsätzlich verändern wird, wenn das einmal wieder so weit sein wird. An der Stelle ist meine Zeit für den ersten Vortrag abgelaufen, obwohl es noch einiges zu sagen gäbe. Aber ich hoffe, dass einige wesentliche Aspekte von Gott, also ist Gott grün? Ja. Gott ist der Schöpfer dieses Universums und dieser Natur, in der wir leben. Und er hat es sehr gut gemacht. Er erhält sie, er kümmert sich darum, er hat sich nicht einfach nur zurückgezogen. Aber, und dann sehen wir, die Natur ist auch grausam, brutal, rücksichtslos. Ja, der Mensch muss sich durchsetzen, er darf sie nutzen, er darf sie verwalten. Er soll sie nicht zerstören, er soll die Tiere, Pflanzen und so weiter gut behandeln. Er soll mit dem Eingreifen Gottes rechnen. Gott benutzt die Natur, um uns zu beschenken, um uns zu ernähren, um uns zu erfreuen, emotional. Aber er benutzt sie manchmal auch für Gericht und Strafe. Also ich hoffe, da waren ein paar Aspekte drin, die helfen in allen ökologischen Diskussionen, hier so theologische, biblische Aspekte im Blick zu behalten. Heute Nachmittag wird es dann ja stärker darum gehen, die jetzt anzuwenden an aktuelle ökologische Diskussionen, insbesondere die Klimafrage, weil das jetzt im Augenblick die größte ist, aber das ist nicht die einzige. Ich werde auch noch auf ein paar andere Sachen hinweisen, denn wir müssen ganz klar sehen, wenn die Klimafrage beendet sein sollte, ja, dann gibt es noch 100 andere ökologische Fragen. Das ist damit nicht zu Ende. Nicht? Da braucht man einen langen Umgang mit der Natur. Ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit lassen für Ergänzungen und Rückfragen, eigene Statements oder Ähnliches. Das ist ja immer ganz hilfreich, dann gerade von Punkten auch, die ich möglicherweise jetzt nicht erwähnt habe, die noch mit einzubringen oder Sachen, die unklar waren, noch etwas mehr deutlich machen zu können. Also da lasse ich jetzt gerne hier die Freiheit und der Einfachheit halber, glaube ich, machen wir es so, da genau, wir melden sich einfach und sagt etwas laut und dann das alles verstehen können. Bitte schön.
Ich hätte mal eine Frage. Man kann mit Atomkraft ja auch viel Gutes bewirken. Würdest du sagen, dass das von der Bibel, von Gott her erlaubt ist, Gutes zu bewirken mit Atomkraft?
Prinzipiell würde ich sagen, ja. Also Atomkraft ist jetzt nicht etwas, wo wir aus biblischer Sicht sagen können, eindeutig falsch oder eindeutig richtig. Es ist eine technische Anwendung, wie viele andere auch, die negative Auswirkungen hat und haben kann, was häufig auch an der Art und Weise des Einsatzes liegt, aber die ebenfalls positive Wirkungen haben kann, wie das ja in der Vergangenheit häufig getan wird. Jetzt kann man ja auch sehr zwiespältig sein, aber jetzt wird ja sogar gesagt, dass vielleicht die Atomkraftwerke uns da das Klima retten oder sowas. Nicht gerade Frankreich will wieder zahlreiche neue Atomkraftwerke bauen. Aber ethisch würde ich sagen, nicht unbedingt vollkommen verwerflich, zumal wir ja sehen müssen, immer noch gibt es große Schritte in Hinsicht auf Fusionskraftwerke, die dann ja das, was wir im Moment als sehr negativ empfinden, nämlich endlos strahlenden Müll oder eben Unfälle von Atomkraftwerken, das sehr reduzieren würde. Aber wir müssen immer sehen, alle menschliche Technologie ist nicht so perfekt wie Gottes Technologie. Und jede Technologie, die Menschen je entwickelt haben, haben auch negative Nebenwirkungen. Und wenn jetzt jemand sagt, eben das sei die Atomkraft, dann muss man sagen, alle Technologie, alles wirklich, alles, egal was. Und es braucht nur noch ein paar Jahre, dann wissen wir auch, welche negativen ökologischen Auswirkungen die Windräder haben oder die Solarkraftwerke haben. Die haben alle negative Auswirkungen. Man dachte auch früher, Kohlekraft sei so toll. Ja, nee, Kohle geht jetzt auch nicht. Und Öl geht nicht und Gas geht nicht. Und ja, und wir merken, alles hat negativ, weil der Mensch kann nicht so perfekt denken, wie Gott das tut. Und deshalb, ja, die Atomkraft hat negative. Wir können uns nur aussuchen, welche von den negativen Auswirkungen wir haben wollen. Also der Traum, den manche vermitteln, beispielsweise jetzt fährst du ein E-Auto, jetzt ist alles ökologisch super, das stimmt ja nicht. Oder jetzt hast du nur Ökostrom, das stimmt auch nicht. Also das heißt, wir immer müssen damit rechnen, jeder Eingriff des Menschen in die Natur hat negative Auswirkungen. Und jetzt müssen wir abwägen, wie groß sind die, können wir mit denen leben, können wir das Risiko verkraften oder nicht. Und bei Atomkraft, das viel größere Problem sind dann ja noch die Atombewaffnungen. Also da wissen wir, dass das noch, das hat ja dann keinerlei positive Auswirkungen, sondern nur zerstörerische. Aber wir wissen auch bei Fukushima, Tschernobyl und anderen Sachen, dass wenn dann da mal was passiert, das auch langfristig für Jahrtausende verseuchtes Gebiet ist. Und das muss man deutlich sehen. Also man macht normalerweise eine Risiko-Nutzen-Kosten-Abrechnung. Also das heißt, man versucht zu sehen, was ist der Nutzen, was ist das Risiko, das abzuwägen. Aber ich würde jetzt keine deutliche biblische Aussage finden, die sagt, dass der Mensch diese Technologie im Vergleich zu Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen oder sonst was nicht benutzen dürfe. Übrigens die größere Herausforderung, was jetzt auch noch ein interessantes Thema wäre, wäre ja wahrscheinlich für negative Auswirkungen viel, viel mehr noch die Gentechnologie. Aber immerhin, bei einem Atomkraftwerk können wir immer noch sagen, okay, das explodiert, verseucht die ganze Umgebung, ist schlimm. Haben wir aber mal ein paar genmanipulierte Viren, ja, die können in 0, nichts die ganze Menschheit auslöschen, weil die halten nicht an der Grenze, sondern die gehen einfach weiter, wie wir jetzt bei Corona ja wissen. Und Corona war ja noch verhältnismäßig harmlos im Vergleich von allen möglichen Viren, die entstehen könnten. Denken wir nur an die Pestwellen des Mittelalters, wo je regional zwischen ein Drittel bis der Hälfte der Bevölkerung gestorben ist. Ja, wenn so etwas mal freigelassen wird, vielleicht noch von irgendwelchen Waffenlabors verbessert, oh, dann können wir aber noch mehr einpacken. Also das heißt, wenn wir uns über Risiken der Forschung Gedanken machen, dann sollten wir sagen, ja, Atomkraft hat durchaus nennenswerte große Risiken, sollte man im Blick behalten. Aber manche, auch nicht alles, auch bei Gentechnologie ist ja nicht alles falsch. Aber ja, es gibt auch andere Technologien, die ebenfalls sehr negative Auswirkungen haben können. Manche ahnen wir schon, manche ahnen wir nicht und so. Und also, aber wir müssen grundsätzlich davon ausgehen, es gibt keine risikofreie und schadfreie menschliche Technologie. Das habe ich vorhin ja gesagt, Gott schafft das in seinen Ökokreisläufen. Perfekt. Wir als Menschen kriegen das nicht hin. Immer wieder merken wir, was Neues, Tolles entwickelt und ein paar Jahre später schwierig. Ich erinnere mich noch, wie in den 60er, 70er Jahren damals in der Bundesregierung gesagt wird, Atomkraft sei vollkommen unschädlich. Da wurde gesagt, ein Super-GAU, der würde alle 1 Million Jahre mal stattfinden, hätten Statistiker ausgerechnet. Ja, und dann war wenige Jahre später, in Tschernobyl waren die 1 Million Jahre schon vorbei. Und da merken wir, ja, Vorsicht. Aber wie gesagt, nicht auf eines fokussieren, das tun manche Leute, die diskutieren, auf eines, große Gefahr. Und dann sehen sie, oh, da gibt es aber noch ganz viele andere Gefahren. Ja, aber ich halte es generell nicht für absolut verboten. Ja, noch andere, da waren noch andere Meldungen, bitteschön.
Ja. Ich wollte fragen, wie sieht das Gott eigentlich, wenn wir mehr von der Natur gebrauchen als nötig da ist, zum Beispiel Abholzung durch Verbauung und so?
Genau. Also ganz klar gibt es Aussagen darüber, dass wir ja die Natur nicht willkürlich zerstören sollen. Und das gilt selbstverständlich genauso für die Forstwirtschaft. Hier ist es so, dass wir allerdings in Deutschland momentan sogar eher sehr gut dastehen. Also wenn wir die jetzigen Fläche sehen, die mit Wald bebaut ist, dann ist es deutlich mehr als vor 150 bis 200 Jahren. Also manche haben sich ja bei Ökothemen daran gewöhnt, weil Ökoverbände können nur Geld damit machen mit Negativmeldungen. Deshalb gibt es immer nur Negativmeldungen. Es steht nie, ach wie super ist das, auch wenn es manchmal super ist. Aber wenn man längerfristige Vergleiche macht, muss man sagen, eindeutig gibt es heute viel mehr Wald in Deutschland als vor 150 bis 200 Jahren. Und Deutschland war ursprünglich mal zur Zeit von Cäsar, also so vor 2000 Jahren, war der größte Teil bewaldet. Allerdings, das hieß dann auch, da konnten kaum Menschen leben. Denn wir wissen ja, Leben braucht Platz erstmal für die Häuser, aber nicht nur für die Häuser, für die Landwirtschaft. Also das heißt, das, was wir heute haben, ist ja auch, wenn man durch die schönen Felder fährt und dann die Weizen- oder was weiß ich, Rapsfelder sieht, das ist ja alles nicht Natur, wie sie wäre, würde man sich selbst überlassen, sondern das ist Kulturlandschaft, wie der Mensch sie gestaltet. Da wachsen Pflanzen, die der Mensch nutzen will und haben kann und die er anbaut und verhindert, dass sich das weiterentwickelt. Und das dürfen wir durchaus. Also Gott hat uns diese Natur gegeben zum Benutzen und zum Verwalten und dann steht auch zum Bewahren. Und das gehört alles mit dazu. Und deshalb auch Forstwirtschaft ist durchaus legitim. Allerdings Zerstörung dann eines Ökosystems, was Gott geschaffen hat, das hingegen nicht. Und Zerstörung ist, wie ich gesagt habe, in Griechenland, wo man aus reiner Gewinnsucht und um dann schnell Schiffe zu bauen aus militärischen Zwecken, die heute keinen mehr interessieren, hat man ganze Hügel abgeholzt, die vollkommen kahl sind bis heute, hat damit auch die Ernährungsgrundlage der Bevölkerung zerstört und das hat langfristige Auswirkungen und solche ökologischen Eingriffe machen manchmal Menschen bis heute. und zwar aus kurzsichtigem Interesse. Und das kann sehr einschneidende, weitreiche Auswirkungen haben auf verschiedene Art und Weise. Also, dass man so ganze Ökosysteme zerstört. Und darauf sollte man achten. Allerdings, wie gesagt, der Wald in Deutschland, ja, wir wissen, saurer Regen, nicht, erinnern sich vielleicht auch noch einige lange Diskussionen, oder in den letzten Jahren durch Klimaerwärmung zum Beispiel massenhafte Verbreitung von Borkenkäfer. Und wenn Sie in Regionen leben, wo früher viele Fichten gestanden haben, dann sehen Sie auch riesige Flächen, sind kahl und tot davon. Das sind Auswirkungen. Das ist allerdings auch nur, weil dieser Wald war gar kein natürlicher Wald. Das war ja Monokultur, angepflanzt, ganz viele nebeneinander, um möglichst viel Holz zu produzieren. Und jetzt merkt man, das holt einen wieder ein. Und diese Idee, Misswirtschaft von Menschen, die gab es immer wieder. Also das gab es bei der Kartoffelfäule schon im 19. Jahrhundert in Irland, weshalb da eine große Hungersnot ausgebrochen ist, weil man überall nur noch Kartoffeln hatte und dann konnten die Kartoffelkäfer sich ganz schnell verbreiten und haben dann alles kaputt gemacht. Und hier merkt man auch wieder einen Fehler beim Aufbau, der uns wieder einholt. Das ist also nicht nur die Frage von Klimaerwärmung, sondern auch von einseitiger Forstwirtschaft, nicht, die man dann wieder bemerkt, wo dann wieder Probleme auftauchen. Aber sagen wir generell von dem Wesen von Forstwirtschaft, Wald und so weiter, sieht das im Moment in Deutschland eher positiv aus. Ja, und wer das zerstört, willkürlich, mutwillig, gewinnsüchtig, der macht sich auch Gott gegenüber schuldig. Übrigens, was ich jetzt ganz rausgelassen habe, ist, manche argumentieren auch in der Ökodebatte damit, dass ja Umweltzerstörung auch gegen das Gebot der Nächstenliebe spricht. Was ja durchaus auch noch ein interessanter Aspekt ist, weil es ja nicht nur darum geht, dass ich im Moment einen Vorteil habe, sondern ich sollte ja auch da für die Lebensgrundlage meiner Mitmenschen in Deutschland und darüber hinaus im Blick haben. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir dürfen den jetzt nicht nur heranziehen, aber der spielt sicherlich auch eine Rolle. Also ich darf nicht einfach die Lebensgrundlage zerstören von Menschen in anderen Regionen, weil ich davon einen bestimmten Vorteil habe, was unter anderem ja gegenwärtig gerade wieder durch den Lithiumabbau in Südamerika passiert, wo dann, damit hier viele Elektroautos produziert werden können, ganze Flächen verkarsten, Grundwasser abgegraben wird, Leute wegziehen müssen und so weiter und so weiter. Wo ich ja wiederum sage, aha, wir haben eine tolle neue Technologie und auch nicht ohne Nebenwirkungen dabei. Also da wird gerade wieder riesige Umweltzerstörung betrieben, Südamerika, nur das halt nicht vor der Haustür. Deshalb sehen wir es nicht und freuen uns darüber, dass das alles grün ist. Und dann merken wir, auch nicht ganz unproblematisch.
Ja, erinnere ich mich richtig, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Mhm. Ist es dann vertretbar zu sagen, dass Gott grün wäre?
Entschuldigung, dass Gott?
Dass Gott grün ist.
Ach so, das ist natürlich nur ein Symbol. Genauso, wenn ich aus der Bibel sagen würde, Gott ist Wahrheit, Gott ist Liebe, Gott ist Treue, dann könnte ich auch so sagen, Gott ist grün, wenn ich unter grün definiere die Natur. Also wenn ich sage, Gott ist mit der Natur verbunden oder wir können ihn in der Natur erkennen. Das sagt uns ja Römer 1 sogar. Alle Menschen haben keine Entschuldigung, weil sie durch die Natur Gott und sein Wirken erkennen. Und in dem Sinne könnten wir sagen, grün, ich habe ja deutlich gesagt, im Politischen jetzt natürlich nicht. Also es kommt darauf an, wie ich das definiere mit grün. Ja.
Okay, das wollte ich nur mal klarstellen.
Ja, ist ja durchaus wichtig, genau. Also, weil das wäre sonst ein Missverständnis. Also ja, weder Bild machen, noch sollten wir Gott politisieren, nicht? In irgendeiner Weise. Das wäre falsch. Hier finde ich es ja eigentlich schade, dass die Grünen dieses Thema für sich gekapert haben, also die Partei der Grünen. Denn im Grunde genommen würde ich sagen, ist das doch ein Thema erstmal für alle Menschen und insbesondere für Christen, weil wir ja wissen, woher die Natur kommt und wer sie zusammenhält und was dahinter steht. Das ist ja doch ein viel weiterer Blick als nur die Verherrlichung, kurzfristige Verherrlichung von Natur. Natur, wie wir sie manchmal da sehen, oder die Instrumentalisierung von Natur für gesellschaftspolitische Zwecke.
Noch eine Frage oder auch Anmerkung zum Thema Gottesbild. Es kommen jetzt sehr fernchristliche Religionen und auch Mischreligionen zunehmend nach Deutschland, wo dann gesagt wird, Gott ist im Baum, Gott ist im Stein. Yep. Wie können wir das als Christen auch klar trennen? Einerseits, Gott ist allgegenwärtig, so dass ein Christ dann sagen könnte, ja, wenn er allgegenwärtig ist, dann ist für mich dann auch als Christ Gott im Baum. Yep. Aber im Grunde ist das ein falsches Gottesbild.
Vollkommen richtig, vollkommen zutreffend. Also ich hoffe, dass diese Sachen auch alle noch dann, wenn es eine Aufnahme gibt, damit drauf sind, weil die sind ja wichtig für unsere, für diese Auseinandersetzung. Das ist ein typisch animistisch-schamanistisches Gottes- und Naturbild, in dem die ganze Natur beseelt ist von Geistern. Und das wird sehr aufgegriffen, auch in der Ökobewegung. Also eine Mystifizierung, Beseelung der Natur. Zum Teil sagt man auch, das ist ja ganz hilfreich, denn dann wird man den Baum nicht einfach absägen, weil er Holz ist, sondern man wird sehen, da ist ein Geist darin, den muss man besänftigen, man muss sich mit der Natur harmonisieren oder sie sogar anbeten, den Baum umarmen, um Entschuldigung bitten, ehe man ihn fällt. Und das führt natürlich dazu, dass man viel weniger Bäume fällt oder erstmal stehen lässt oder dass der Baum sich rächt oder so. Und da müssen wir sagen, das ist ein tatsächlich ganz anderes Gottesbild, als Christen das haben. Denn in der Bibel lesen wir deutlich, erst einmal, es gibt die unbelebte Natur und die ist aus Gottes Sicht unbelebt. Die ist im Schamanismus auch belebt. Der Fluss ist belebt, die Steine sind belebt, die Berge sind belebt, das Wetter ist belebt. Was hier in der Bibel ganz deutlich gesagt wird, diese Faktoren sind von Gott als Materie geschaffen. Sie gehören Gott, sie verherrlichen ihn auch. Da steht ja zum Beispiel, und die Berge hüpfen und verherrlichen dich. Aber sie sind keine Wesen, sondern sie sind materielle Sachen. Die Tiere und Pflanzen sind von Gott geschaffen, aber da stecken keine Geister oder Götter so etwas drin. Hier ist eine ganz wichtige Perspektive, die wir brauchen für die Auseinandersetzung mit der Frage der Ökologie. Was wir auch in Römer 1 haben, da steht nämlich, da wo sie Gott verworfen hatten, dann haben sie angefangen, die Schöpfung anzubeten statt den Schöpfer. Genau das passiert in diesen Religionen, dass nämlich die Schöpfung angebetet wird. Der Baum an sich ist heilig, der Fluss ist heilig, das Berg ist heilig. Und ich muss den so verehren, dass ich ihn dann quasi wie einen Gott behandle. Aber da wird die Bibel ganz deutlich gesagt, diese Pflanzen, Bäume, Berge sind wertvoll und wichtig und sind zu schützen, aber nicht, weil sie an sich heilig sind oder weil sie an sich Gott sind, sondern weil sie von Gott geschaffen worden sind, weil es Gott als Autorität dahinter steht. Aber als Christen haben wir gerade den Blick über die Natur hinaus auf den Schöpfer. Und das gibt uns auch ein anderes Umgehen mit der Natur. Wir haben dann auch sehr wohl jemanden, der dahinter steht und uns zur Rechenschaft ziehen kann, wenn wir falsch damit umgehen, der Strafe ausspricht oder so, das auch. Aber wir sollten hier deutlich unterscheiden, keine Mystifizierung der Natur. Die Natur an sich ist nicht heilig und in der Natur selbst ist nicht Gott oder sagen wir, der Baum ist Gott oder so, sondern Gott steht dahinter. Er fordert uns zum Schutz seiner Schöpfung auf. Aber das ist ein deutlich großer Unterschied, deshalb ein ganz wichtiger Aspekt, weil da, wo es um geistliche Fragen geht, nehmen viele ökologisch engagierte Menschen eben sehr schnell Anleihen an diesen eben schamanistisch-animistischen Religionen. Und hier müssen wir als Christ deutlich auch sagen, halt, nein, das glauben wir so nicht. Wir gehen anders damit um. Ich halte auch den biblischen Umgang für viel befreiender. Denn in Naturvölkern, in denen man das früher vertreten hat, dann war ja die ständige Angst auch. Also das heißt, wenn ich einen Stein stoße, kann es sein, ich werde krank, weil der Geist des Steines sich bei mir rächen will. Wenn ich den Baum fälle und ich nicht genügend Opfer gebracht habe, dann wird er sich rächen und ich werde krank oder sterben, es gibt Krieg oder sonst irgendetwas. Das heißt, sobald ich dahinter eine höhere geistliche Macht sehe, dann muss ich ja ständig auch mit ihr verhandeln, ständig mit ihr rechnen. Wenn ich sie ernst nehme, dann ist sie ja nicht nur lieb und nett, sondern sie kann auch negativ auf mich wirken. Und hier haben wir gerade als Christen eine Befreiung davon bekommen, ständig in Angst leben zu müssen von Geistern, die uns irgendwie bedrohen, weil wir uns vielleicht in dieser Natur falsch verhalten haben. Aber wir haben dann die Autorität Gottes als Besitzer und als Gesetzgeber, der uns dann deutliche Grenzen aufzeigt. Und das heißt, glaube ich, in dieser Weg, da müssen wir bleiben, also und nicht dazu übergehen, die Natur selbst als göttlich oder anzusehen oder gar zu verehren. Es gibt ja auch einige neue Kulte, esoterische Kulte, die dann die Natur anbeten. Die Natur ist heilig. Ich habe vorhin schon mal den Begriff Gaia genannt. Nicht? Gaia kommt ja aus dem Griechischen und das ist die Muttergottheit, die identifiziert wird mit der Erde. Da gibt es einen Gaia-Kult, wo man sagt, die Erde an sich ist heilig und die Erde wehrt sich. Dann wird gesagt, ein Erdbeben ist das Schütteln von Mutter Gaia und so. Nicht? Und das heißt, sie wehrt sich gegen die Parasiten, die Menschen, die darauf leben. Das ist natürlich auch ein sehr negatives Menschenbild, was dahinter steckt. Eigentlich noch viel negativer, als die Bibel es hat. Und ich habe schon Leute gehört, die das vertreten, die sagen, am besten wäre es, wenn alle Menschen sterben würden. Dann wäre die Natur gut dran. Aber da merken wir, wenn es eine Natur ist ohne Gott, die von der Bibel her, dann ist die Natur gar nicht besser dran. Dann wird irgendeine andere Spezies, wird die Macht übernehmen und wird sich gegen die anderen durchsetzen und so, wenn es Gott gestrichen wird aus der Rechnung. Ja, also wichtiger Aspekt auch, religiös ist das heute häufig nicht christlich, sondern schamanistisch und animistisch.